Also ich lese den heutigen Bibeltext und der steht in Psalm 46, die Verse 1 bis 11. Für den Chorleiter mit den Korachitern verbunden, nach der Melodie Junge Frauen, ein Psalm. Gott ist eine starke Zuflucht für uns. In höchster Not steht er uns bei. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Fundamente der Erde schwanken und die Berge mitten im Meer wanken. Sollen doch die Wellen schäumen und tosen und die Berge vor seiner Majestät beben. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Frisches Wasser strömt durch die Kanäle zur Freude der Menschen in Gottes Stadt. In ihr hat der Höchste seine heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte. Darum wird sie nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Völker brausten heran, Königreiche wankten. Da ließ Gott seine Donnerstimme erschallen, da schwankten sogar die Fundamente der Erde. Der Herr, der himmlischen Heere, ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Kommt und schaut die Taten des Herrn. Er versetzt die Erde in Furcht und Schrecken. Überall auf der Erde macht er den Kriegen ein Ende. Den Bogen zerbricht er, den Speer zerschlägt er und die Streitwagen verbrennt er mit Feuer. Seid still und erkennt, ich allein bin Gott. Ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt. Der Herr, der himmlischen Heere, ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns.
Wir haben das zusätzliche Licht angemacht, nicht weil ich jetzt so wichtig bin, sondern weil es Leute gibt, die meine Lippen lesen müssen. Und da das vorher mit dem Schatten hier schwierig war, haben wir jetzt das zusätzliche Licht angemacht und ich hoffe, das funktioniert. Am Donnerstagnachmittag habe ich folgende Sätze in mein Tagebuch geschrieben. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich komme mir vor wie eine Mensch-ärger-dich-nicht-Figur und ich habe keine Ahnung, wie ich bei dieser Geschwindigkeit am Sonntag über einen Psalm predigen soll, in dem Gott sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin so voll mit Eindrücken. Innerhalb von 2 Tagen habe ich mit Rick zusammen Gießen, Frankfurt, Wetzlar, Eisenach, Wartburg, KZ Buchenwald, Wittenberg und Potsdam angeschaut. Lange Autofahrten, gutes Essen, intensive Gespräche, persönlich und strategisch. Es war super. Aber mein Leben hat im Moment einfach wenig von Stille. Und dann habe ich hochgeguckt und habe meine Schreibtischlampe gesehen. Und da ist der Blick auf eine Geburtstagskarte gefallen, die mir mein Chef letztes Jahr geschickt hat und die seitdem per Magnet an dieser Lampe hängt. Und auf dieser Geburtstagskarte steht Psalm 46, Vers 11, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Und mir war plötzlich ziemlich klar, dass ich am Donnerstag, wo ich noch kein Wort für diese Predigt hatte, dass diese Predigt und die Vorbereitung mal wieder zuallererst für mich sind. Es ist vielleicht eine Kleinigkeit und vielleicht würdet ihr sagen, so ein Zufall. Für mich war es eine Erfahrung mit Gott. Und Erfahrung mit Gott heißt die Predigtserie. Und in dem Moment war es, oh, davon hätte ich gerne noch mehr Erfahrung mit Gott. Mir war klar, das brauche ich und das möchte ich auch gerne. Und dann mein nächster Gedanke war, kann man das vielleicht abkürzen? Geht das vielleicht auch ohne Stille? Und sofort war ich wieder in diesem Modus drin. Stille fühlt sich so uneffektiv an. Ich möchte gerne die Ergebnisse und möchte aber eigentlich gerne effektiv sein. Ich glaube, mit diesem Psalm möchte Gott uns etwas ganz anderes zeigen, wenn er sagt, seid stille. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Still sein und erkennen, dass ich Gott bin, Erfahrungen mit Gott. Es gehört zusammen, auch wenn das vielleicht irgendwie auf den ersten Blick sehr uneffektiv scheint. Aber ich glaube, die Gedanken dieses Psalms werden uns mitnehmen und werden uns zeigen, dass es schon ganz schön viel Sinn macht, was hier aufgeschrieben ist. Und vielleicht machst du Erfahrungen mit Gott, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehnst du dich nach Erfahrungen mit Gott, vielleicht auch nicht. Vielleicht fragst du dich auch, was eine Erfahrung oder wie das überhaupt sein kann. Vielleicht fragst du dich das auch nicht. Die Korachiter, also die Söhne von einem Mann, der Korach hieß, waren ein Anbetungsteam ungefähr 1000 vor Christus im Tempel in Jerusalem. Und die beschreiben in diesem Lied, Psalmen sind Lieder, ist eine Liedersammlung, und die beschreiben in diesem Lied ihre eigenen Erfahrungen und wie ihre eigene Erfahrung zu ihrer eigenen Überzeugung geworden ist. Und zwar haben sie die Erfahrung gemacht, dass Gott Schutz und Zuflucht ist. Und diese Erfahrung bringt sie dazu zu sagen, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Und als ich das gelesen habe, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, dachte ich, jetzt gibt es wieder mindestens drei Möglichkeiten. Entweder die hatten keine Probleme oder die hatten keine Ahnung oder es lohnt sich mal näher hinzuschauen. Ich habe mich fürs Dritte entschieden. Und ich dachte, ich möchte gerne hinschauen und ich möchte gerne gucken, ob da eine Wahrheit drinsteckt, die auch hilfreich für uns ist. Eine weitere Theorie und dann auch noch eine für schlechte Zeiten, die nicht funktioniert, braucht kein Mensch. Das könnten wir uns sparen. Wenn es aber doch diesen Gott gibt, den Sie hier beschreiben, und wenn der Gott so ist, wie Sie ihn beschreiben, dann geht es hier um eine ewige Wahrheit und dann hat das auch was mit uns zu tun. Und das hat mich motiviert, hinzugucken. Okay, kein Grund, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Mir fallen einige Gründe ein, sich zu fürchten. Der erste, der bei mir in den Kopf kommt, ist der Zahnarzt. Es ist für mich ein Grund, sich zu fürchten. Mir sind noch weitere Sachen eingefallen und ich glaube, vielleicht findet ihr euch irgendwo wieder. Es gibt, manche fürchten sich vor der Dunkelheit oder vor bösen Träumen. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mich vor Monster unterm Bett gefürchtet. Man fürchtet sich davor, allein gelassen zu werden. Manche fürchten sich vor der Wahrheit. Wir fürchten uns davor, was Menschen über uns denken, was Menschen über uns sagen. Wir fürchten uns vor den Kommentaren, die sie über unsere Größe, über unsere Klamotten, über unser Gewicht machen. Wir fürchten uns davor, dass Menschen uns was antun. Wir fürchten uns davor, zu heiraten. Fürchten uns aber auch davor, nicht verheiratet zu sein, alleine zu bleiben. Wir fürchten uns vor der Trennung, wir fürchten uns davor, keinen Job zu bekommen oder wir fürchten uns davor, einen Job zu verlieren. Wir fürchten uns davor, bei dem, was wir machen, nicht erfolgreich zu sein, davor nicht beliebt zu sein. Später fürchten wir uns davor, graue Haare zu bekommen oder dass uns die Haare ausfallen. Wir fürchten uns vor Scheitern, vor Krankheit, vor Leiden, vor dem Tod. Wir fürchten uns davor, irgendwann vor Gott zu stehen und zu merken, boah, es gab ihn doch. Wir fürchten uns vor Spinnen, vom Fliegen, vor Schmerzen. Wir fürchten uns davor, Kinder zu bekommen und wir fürchten uns davor, Kinder zu verlieren. Sind doch eine Menge Gründe, sich zu fürchten, oder? Das Leben ist voll mit Möglichkeiten. Und vielleicht können wir manche dieser Ängste und manche dieser Fürchte und manche dieser Befürchtungen und Nöte mit Disziplin, andere mit Konfrontationstherapie, wieder andere mit Yoga oder mit ein bisschen Realismus irgendwie angehen. Aber spätestens, wenn es nicht mehr um Sachen wie Zahnarzt oder Spinnen geht, sondern um Krankheit und Tod, dann kommen wir mit reiner Willensanstrengung an unsere Grenzen. Wenn es um Situationen und Momente geht, die sich anfühlen, als würde die Erde schwanken, als würden Wellen über uns zusammenbrechen, als würden Erdbeben passieren um uns herum. Das ist das, was hier beschrieben wird. Dann merken wir, dass wir die Situation selbst nicht mehr im Griff haben. Und dann stellt sich plötzlich die Frage, und vielleicht spüren wir die Sehnsucht in uns, Gott, wenn es dich gibt, dann brauche ich eine Erfahrung mit dir. Und zwar eine positive. Und ich finde diesen Psalm unglaublich entlastend und entspannend, weil er sehr klar macht, dass der Grund dafür, dass es nichts zu fürchten gibt, dass dieser Grund nicht in uns liegt, nicht in mir liegt, nicht in meiner Anstrengung, nicht in meiner Disziplin, sondern in Gott, der sich als Schutz und als Zuflucht anbietet. selbst in größter Not, selbst in aussichtsloser Lage. Also Stille ist kein weiteres To-Do, was wir möglichst still sein, okay, Haken dran, los geht's. Keine Ahnung, ob bei dir gerade eine Situation ist, die diese Fragen auslöst oder so ein extremes Gefühl auslöst, aber wenn ja, ist heute der Moment für eine Erfahrung mit Gott gekommen. Gib ihm die Chance, dir etwas zu sagen. Vielleicht habt ihr Ende April in den Nachrichten gehört, dass in Afghanistan in einem Krankenhaus in Kabul 4 Menschen niedergeschossen worden sind. 3 davon sind gestorben, eine Frau hat schwer verletzt überlebt. Am 27. April habe ich eine E-Mail aus Chicago bekommen von Rick, der mir geschrieben hat, dass ein Ehepaar aus ihrer Gemeinde, die sie ausgesandt haben nach Afghanistan in Kabul, bei einer Schießerei beteiligt war. Und ich dachte, wow, auch Partner dieser Gemeinde wie wir. Und dieses Ehepaar hatte Besuch von den Eltern des Vaters, also des Mannes. Und sie waren gerade auf dem Weg in das Krankenhaus, um ihnen das zu zeigen, in dem sie gearbeitet haben. Als ein afghanischer Wachmann des Krankenhauses aus heiterem Himmel angefangen hat, alles niederzuschießen. Und Theresa, die Frau aus dieser Gemeinde, wurde 3-mal getroffen und mehrmals knapp verfehlt. Und als sie schwer verletzt auf dem Boden lag, wurde ihr Mann getroffen und er sackt in sich zusammen, fällt ihr in die Arme, schafft es nur noch, oh no, zu sagen und stirbt in ihren Armen. Beide 31 Jahre alt. Genauso wie sein Vater, auch gestorben. Und durch einen glücklichen Zufall, und sie nennen es Erfahrung mit Gott, hatten sie ihre 1-jährige Tochter nicht bei sich in diesem Moment. Und Rick hat mir geschrieben und hat gesagt, Theresa liegt in Frankfurt in einem Krankenhaus, könnte sein, dass wir sie, wenn ich in Frankfurt lande und du mich abholst, dass wir sie besuchen. Können wir das irgendwie noch einschieben? Und er hat sie dann am Freitag aber in Chicago getroffen, wo sie mittlerweile von Frankfurt hin verlegt wurde. Und sie hat zum ersten Mal die ganze Geschichte erzählt, was Ende April dort abgegangen ist und die ganzen Hintergründe. Und auf der Autofahrt von Gießen nach Eisenach hat Rick mir dann alles erzählt. Und dann habe ich gesagt, Rick, ich habe vor, am kommenden Sonntag über Psalm 46 zu predigen. Fällt mir jetzt ein, einfach in dieser trostlosen Situation. Und zuerst stand ihm der Mund offen und dann haben wir beide feuchte Augen gehabt, als er gesagt hat, das ist der Psalm, den ich seit 2 Wochen studiere, jeden Tag. Und mit dem ich am Freitag, über den ich am Freitag mit Theresa im Krankenhaus gesprochen habe. Und das ist der Psalm, der ihr Trost gibt in dieser Situation. Trotz all der Fragen, trotz all dieser seelischen und körperlichen Schmerzen, trotz des Verlustes. Und ich dachte, wow, das klingt nach einer Erfahrung mit Gott. Und diese junge Frau, Rick hat erzählt, diese junge Frau ist davon überzeugt, Gott steht mir bei in Zeiten dieser schwersten Not. Ja, es fühlt sich an, als würde die Erde beben. Ja, es fühlt sich an, als würde alles über mir zusammenbrechen, der Boden weggezogen. Aber sie sagt, ja, Gott ist mein Fundament und er verliert nicht die Kontrolle. Und ich dachte, ja, menschlich macht die Frage danach, ob es nicht vielleicht ein bisschen naiv ist, als Amerikaner im Moment in Afghanistan zu arbeiten, macht menschlich vielleicht Sinn, vielleicht, das zu fragen. Aber kann es sein, dass es eine größere Wahrheit gibt? Kann es sein, dass es eine größere Realität gibt, die wir vielleicht im Moment einfach auch noch nicht verstehen und noch nicht verstehen können? Und wenn es diese, unsere Realität gibt, und wenn es diese Fragen gibt, die jeder von uns in unterschiedlicher Intensität hat, warum fällt es uns dann so schwer, dieser größeren Realität wirklich zu vertrauen? Und bei mir hat es in den letzten Tagen zu einer tiefen Sehnsucht geführt nach so einem Glauben, einem Vertrauen auf Gott, dem ich auch vertrauen kann in tiefster Not. John Stott, ein englischer Theologe, hat in einem seiner Bücher davon erzählt, dass er schon häufiger asiatische Länder bereist hat. Und immer sind ihm dabei die freundlichen Buddha-Figuren aufgefallen, die überall verteilt sind und die wir häufig auch immer häufiger als Deko irgendwo sehen, hier bei uns. Und der Buddhismus ist die Religion, von der viele Menschen sagen, wenn Religion, dann Buddhismus. Das ist so menschlich und das ist so friedlich. Und dann beschreibt Stott in seinem Buch, wie er immer wieder respektvoll vor diesen Figuren gestanden hat, sich aber nach einer Zeit von diesem Gott mit gekreuzten Beinen, verschränkten Armen, geschlossenen Augen und einem lächelnden Mund abgewendet hat, weil er mit dieser freundlichen Unnahbarkeit nicht so viel anfangen konnte. Und für ihn, er beschreibt das als eine gewisse Distanz zwischen diesem Gott und den wirklichen Nöten dieser Welt, was für ihn da deutlich geworden ist. Und dann kommt John Stott zu dem Schluss, ich kann an keinen anderen Gott glauben, als an den, den Nietzsche so abfällig den Gott am Kreuz, den gekreuzigten Gott bezeichnet hat. Und er fragt, wie kann man in dieser Welt mit diesen existenziellen Nöten und Ängsten einen Gott anbeten, der sich offensichtlich diesen Nöten entzieht mit geschlossenen Augen? Und plötzlich macht der Verletzliche Jesus am Kreuz so viel Sinn. Es macht so viel mehr Sinn, diesem Einsamen, diesem Gekrümmten, diesem gequälten Mann am Kreuz sich zuzuwenden. Dem mit den Nägeln durch Hände und Füße. Dem, dessen Rücken durch Peitschenhiebe aufgerissen war. Dem Gott, dessen Stirn durch Dornen zerkratzt war. Der aufgeplatzte Lippen hat. Der fast am Verdursten war, weil sie ihm nur Essig angeboten haben. Der in Gott verlassene Dunkelheit gegangen ist. Das ist für mich ein überzeugender Gott, der seine eigene Sicherheit gegen Schmerzen eingetauscht hat. Gott ist eben nicht freundlich distanziert geblieben. From a distance, God is watching you. Sondern er ist Teil unserer Welt aus Fleisch und Blut geworden. Mitten in unserer Welt, aus Ängsten, aus Nöten, aus Verzweiflung, aus Tod. Und auch Jesus hat gelitten unter dem, worunter wir leiden. Er war sogar bereit, für uns und unser Zeug auch noch mitzuleiden, was es nicht viel besser gemacht hat für ihn. Und ich habe mir überlegt, wenn wir diesen Gott anschauen und unsere Nöte in das Verhältnis zu diesem Gott setzen, dann verändern sie sich. Dann werden sie ein bisschen leichter, weil die wirklichen Konsequenzen aus allem schon erledigt sind. Es bleiben definitiv Fragezeichen hinter jedem einzelnen Leiden, hinter jeder einzelnen Krankheit in dieser Welt. Aber über dieses Fragezeichen können wir ein Ausrufezeichen in Form des Kreuzes setzen. Das Kreuz, was symbolisiert, Gott hat für uns gelitten. Andere Götter versuchen stark zu sein. Jesus hat seine Stärke gezeigt, indem er schwach geworden ist. Viele andere Könige sind zu ihrem Thron geritten. Jesus ist zu seinem Thron gestolpert. Es ist der Gott, der sich selbst verwundbar gemacht hat, der eine Lösung für unsere Fragen und Nöte und Sorgen hat. Und dreimal wird in diesem Psalm wiederholt, der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Es ist immer wieder diese Erinnerung daran, das Fragezeichen ist nicht das letzte oder muss nicht das letzte Zeichen sein. Das, was wir sehen und fühlen und erleben, ist nicht alles. Es gibt eine größere Realität. Gott ist mit uns, Gott behält die Kontrolle. Im Neuen Testament, im zweiten neueren Teil der Bibel, beschreibt ein Mann namens Jakobus das menschliche Leben, unser menschliches Leben. Und er sagt da, in Jakobus 4, Vers 14, realistisch ist unser Leben so zerbrechlich, so vergänglich, wie ein Dampfwölkchen, wie Atemluft, so. Poh. Wie lange kann man das sehen an einem kalten Wintermorgen? 2 Sekunden? Im Verhältnis zur Ewigkeit, die ist richtig lange. Ist das nichts? Ist unser Leben genau so lang? 2 Sekunden. Und im Verhältnis zur Ewigkeit relativieren sich dann auch die Nöte und die Sorgen und die Ängste, die in diesen 2 Sekunden stattfinden. Egal wie heftig die sich auch anfühlen. Und in diesen 2 Sekunden fällt unsere Entscheidung für die Ewigkeit. Wenn wir nämlich verstehen und anerkennen, dass es eine noch größere Realität gibt, eine Realität Gottes, die mehr und höher ist als das, was wir hier erleben. Und dieser Psalm leitet uns zu einer der Hauptfragen für unser Leben. Schaffen wir es, eine Ruhe zu finden, still genug zu werden, um die wirkliche Realität dieser Welt zu erfassen? Und ab Vers 5 bekommen wir einen kleinen Einblick in diese Realität, in die Beschreibung, die der Psalmist dann macht, wo wieder von Wasser die Rede ist, aber diesmal nicht von tosenden Wellen, die über uns zusammenschlagen, sondern von einem Fluss, einem strömenden Kanal. Und Fluss bezeichnet die Bibel häufig als etwas, wo es Leben gibt. In Gottes Stadt, in seiner Realität, da wo er regiert, da gibt es frisches Wasser und Menschen, die das genießen und die sich darüber freuen. Und das ist eine ganz andere Beschreibung, eine ganz neue Perspektive. Es klingt für mich nach Ruhe, nach friedlicher Atmosphäre. Und Gottes Einladung ist, seid still. Und erkennt das. Erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern. Ich stehe über der Welt. In Vers 11. Das ist die größere Realität Gottes, in der Menschen nicht mehr unter der Gewalt von Natur, unter der Gewalt von Menschen und unter der Gewalt von Situationen leiden, sondern wo Gott mit seinem Wort Gewalt über Menschen, über Natur, über Situationen bekommt. Er hat alles im Griff. Und die Dimension dieser Botschaft ist nur ganz schwer in der Alltagsgeschwindigkeit zu erfassen. Und das ist das, was ich letzte Woche erlebt habe oder einige Wochen jetzt schon erlebe. Und dafür ist es nötig und dafür ist es hilfreich, still zu sein, ruhig zu sein, aufmerksam zu sein und offen zu sein. Und ich frage mich, wo soll ich das hernehmen? Was Gott hier eigentlich sagt, ist, hör doch endlich mal auf zu zappeln. Wenn du ständig in Bewegung bist, kann ich nicht das an dir machen, was ich machen möchte. Ich habe gestern Katharina einen Schnitt am Finger verarztet gestern Abend. Und wenn sie ständig darum gezappelt hätte, dann hätten wir das nicht verbinden können. Und dann jetzt, sei doch mal still und lass das zu an dir, was nötig ist. Das ist das, was Gott hier sagt. Hör doch mal auf, ständig da rumzurutschen. Und diese Dimension dieser Botschaft, die erreicht unser Herz, da wo Herzrasen stattfindet vor Angst, da muss das hin, nicht nur in unseren Kopf. Und das tut sie nur, wenn wir den Mut haben, mit Gott alleine zu sein. Still. Und ich glaube, dass unser Alltag, die Geschwindigkeit mit Terminen, ich sage das jetzt zu mir, mit Terminen, mit Beschäftigung, mit Hetze, mit Facebook, mit WhatsApp, mit Snapchat, mit was weiß ich, Twitter, Spotify, ständig. Und dann frage ich mich, wo die Momente sind, wo man einfach nur Stille ist. Immer ist irgendwas los, immer klingelt irgendwas, immer kommt irgendwo eine Nachricht und alles macht den Eindruck, als sei es unglaublich wichtig. Ich glaube, dass das größte Hindernis in unserer Zeit ist für geistliches Wachstum und für Erfahrungen mit Gott. Wie soll Gott antworten, wenn wir nie zuhören, weil wir immer beschäftigt sind? Wenn wir aber still sein, aufhören zu kämpfen und Gott erkennen, also Erfahrungen mit Gott zusammengehören. Scheinbar hat Gott da keine Abkürzung eingeplant. Und das ist so gegen unsere natürliche Tendenz. Und es ist doch genau das, was wir brauchen. Statt selbst durch Aktion, durch Geschwindigkeit, mit Brecheisen zu versuchen, Ergebnisse zu erzwingen, zu erzielen, lädt Gott uns ein, still zu sein und ihn dabei zu beobachten, was in Vers 10 beschrieben wird. Er beendet Kriege, er zerbricht Bogen, er zerschlägt Speere, er verbrennt Streitwagen durch sein Wort, weil er über der Welt und über den Völkern steht. Als ich am Mittwoch auf der Wartburg oben auf dem Turm stand, habe ich mir vorgestellt, wie Martin Luther vor 500 Jahren an dieser Stelle gestanden hat. Auf der Flucht, ohne jeden Schutz, ohne jede Rechte, aber auch ohne Smartphone. Ohne Autogeräusche, ohne Flugzeuggeräusche, ohne Eisenbahngeräusche, hauptsächlich Stille, kein Klingelton, keine Nachrichten. Und in der tiefen Erkenntnis, eine feste Burg ist unser Gott. 2 Stunden später stand ich in der Zelle im KZ Buchenwald, in der Arrestzelle, wo Pfarrer Paul Schneider hingerichtet worden ist, weil er aus seiner Arrestzelle den anderen Häftlingen in Buchenwald trotz heftigster Prügelstrafen gepredigt hat: Gott ist eure Hoffnung, ansonsten ist hier alles hoffnungslos. Und dafür ist er hingerichtet worden. Und Theresa hat letzten Freitag Rick erzählt, dass sie sich vor ihrer Ausreise nach Afghanistan sehr, 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 sehr bewusst waren, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich sein kann. Aber wenn Gott einen Menschen dazu beruft, irgendwo hinzugehen, um Hoffnung zu bringen, dann gibt es keine Abkürzung. Und sie konnten nicht anders und sie zweifelt auch jetzt nicht daran, dass Gott die Kontrolle hat. Alle drei in meinem Kopf, Dienstag und Mittwoch, haben tiefste Glaubensüberzeugungen gewonnen in einer Situation, wo man eigentlich sagen würde, das bringt einen doch weg vom Glauben. Verfolgung, Nöte, Ängste, Zweifel. Was alle hatten, war Stille. Im Krankenbett, einsam auf der Wartburg wegen Verfolgung oder in der Arrestzelle. Da fand geistliches Wachstum statt. In Stille. Und ich habe mich gefragt, was am Ende meines Lebens soll über mich gesagt werden? Was möchte ich zurücklassen? Und diese Fragen werden normalerweise durch Krisen, durch Krankheit und durch Verzweiflung ausgelöst. Oder wenn man abends am Strand liegt und einen tollen Sternenhimmel sieht und einem dann klar wird, es muss noch mehr geben. Oder dadurch, dass du im Gottesdienst bist und Gott dir durch sein Wort zusagt, hör doch mal auf zu zappeln. Sei mal still. Dann kann ich dir zeigen, dass ich Gott bin und niemals die Kontrolle verliere. Ich möchte mit einer Kurzgeschichte abschließen, die mich gestern überrascht hat. Ich kannte sie, aber sie hat mich überrascht. Satan rief eine weltweite Versammlung aller Dämonen ein. In seiner Eröffnungssprache sagte er: Wir können die Menschen nicht davon abhalten, zu beten. Wir können sie auch nicht davon abhalten, ihre heiligen Bücher zu lesen und die Wahrheit zu kennen. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine vertraute Beziehung zu ihrem Gott zu haben. Sobald sie diese Verbindung mit Gott haben, werden wir keine Macht mehr über sie haben. Also, lassen wir sie beten gehen. Lassen wir sie ihr Abendessen zum Mitnehmen haben. Aber nehmen wir ihnen die Zeit weg, sodass sie keine Zeit mehr haben, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Das ist es, was ich von euch möchte. Das sollt ihr tun. Lenkt sie davon ab, in ihrem Gott verankert zu sein und diese wichtige Verbindung im Verlauf ihres Tages beizubehalten. Wie sollen wir das tun? Riefen die Dämonen. Haltet sie beschäftigt in den Überflüssigkeiten des Lebens. Erfindet unzählige Pläne, die ihren Kopf beschäftigen. verleitet sie dazu, Geld auszugeben und noch einmal Geld auszugeben und sich Geld zu leihen, so viel es nur geht. Überredet die Ehefrauen, zur Arbeit zu gehen, viele lange Stunden, und die Ehemänner 6-7 Tage pro Woche 10-12 Stunden pro Tag zu arbeiten, sodass sie sich ihr leeres Leben leisten können. Haltet sie davon ab, ihre Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Bald werden ihre Familien zerbrechen und dann bieten ihre Häuser und Familien keine Fluchtmöglichkeit mehr vor dem Druck der Arbeit. Überstimuliert ihren Verstand, sodass sie diese ruhige, kleine Stimme nicht mehr hören können. Verlockt sie dazu, jedes Mal, wenn sie unterwegs sind, das Radio oder den CD-Player spielen zu lassen. Lasst sie das Fernsehen, den DVD-Player und den CD-Player und ihren PC permanent in ihrem Haus laufen und danach schauen. Und lasst in jedem Geschäft, in jedem Restaurant diese geistlose Musik nonstop spielen. Dies blockiert ihren Verstand und unterbricht ihre Verbindung zu Gott. Füllt ihre Kaffeetische mit Zeitschriften und Zeitungen, bombardiert ihren Verstand 24 Stunden pro Tag mit Nachrichten oder überschwemmt sie mit so viel schlechten Nachrichten wie möglich. Dringt in ihre Zeit des Fahrens mit Reklametafeln ein. Überflutet ihre Briefkästen mit Werbepost, Katalogen jeglicher Art, Lotterien. Schickt ihnen jede Art von Mitteilungen und werbewirksame Angebote, freie Produkte, Dienstleistungen und falsche Hoffnungen. Seht zu, dass schlanke, schöne Models auf den Titelseiten der Zeitschriften und im Fernsehen zu finden sind, sodass ihre Ehemänner glauben, dass äußere Schönheit alles ist und sie mit ihren Frauen unzufrieden sind. Haltet die Ehefrauen zu müde, um ihre Männer zu lieben, gebt ihnen auch noch Kopfschmerzen. Wenn sie ihren Männern nicht die Liebe geben, die sie brauchen, dann beginnen diese woanders danach zu schauen. Das wird schnell ihre Familien zerbrechen lassen. Gebt ihnen Ablenkungen, um sie davon abzuhalten, ihren Kindern die wirkliche Bedeutung des Lebens zu lehren. Lasst sie selbst in ihrer Zeit der Erholung übermäßig sein. Lasst sie von ihrer Erholung erschöpft zurückkehren. Haltet sie zu beschäftigt, um in die Natur hinauszugehen und über ihre Schönheit und ihre Verbindung mit Gott nachzudenken. Schickt sie in Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Einkaufszentren, Konzerte und Kinos stattdessen. Haltet sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Überfüllt ihr Leben mit so vielen guten Sachen, dass sie keine Zeit mehr haben, um nach der Kraft Gottes zu suchen. Sehr bald werden sie nur noch mit ihrer eigenen Kraft arbeiten und ihre Gesundheit und ihre Familie für das Wohl der Sache oder der Ursache opfern. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es war wirklich ein Plan. Die Dämonen gingen eifrig an ihre Aufgabe, verführten überall die Menschen noch beschäftigter und noch mehr gehetzt zu werden, überall und nirgends hinzugehen, überstimuliert und überschwemmt zu sein. Sie hatten nur noch wenig Zeit für ihren Gott oder ihre Familien. Sie hatten keine Zeit mehr, sich auf die Macht Gottes zu konzentrieren, was ihr Leben ändern könnte. Hier ist die gute Nachricht, Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, ich allein bin Gott. Ich stehe über den Völkern und ich stehe über der Welt. Der Herr, der himmlischen Heere, ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns.